Beitrag zum Beichtspiegel. Auszüge aus Geisterszene 11. Besonders im Betreff der Erweckung des Toten und Lebendigen und Auferstehung des Fleisches aus den geistig erscheinlichen Gräbern zum ewig vollkommenen Leben aus, in und mit Gott. Der Franziskaner: Herr, das ist ganz verzweifelt sonderbar. Ich kann schauen, wie ich nur immer will, und erschaue nichts als einen nach meinem Dafürhalten nahe unendlichen Friedhof mit einer Unzahl von Grabmälern. Wahrlich ein sehr sonderbares Museum. Ich, der Herr, zum Grafen Bodjan. Darum aber ist dies ein ganz besonderes Museum, weil hier ganz besondere Geister durch einen ganz besonderen Akt meiner Gnade wie die Pflanzen in einem Treibhause wieder zum Licht und Leben zurückgeführt werden. Dies Museum oder der Kunstsammelplatz meiner Gnade und besonderen Erbarmung hat seine Aufseher und Wärter, die wie echte Kunstgärtner mit aller zu diesem Zwecke nötigen Weisheit bestens versehen sind. Und du kannst versichert sein, dass alles, was ihrer Pflege anvertraut ist, zur sicheren Reife kommen muss. Und so verlassen wir nun diese Stelle und begeben uns dorthin vorwärts, wo du bei einem großen, sehr kunstreichen Denkmale fast alle unsere Gäste versammelt siehst. Dort wirst du und ihr alle, meine neu angekommenen Freunde, noch deutlicher gewahr werden, warum dieser Ort, der sich eigentlich noch immer unter dem Dache des Robertschen Hauses befindet, das Museum eben dieses Hauses heißt. Ich sagte einst auf der Welt zu meinen Brüdern, ich hätte euch noch vieles zu sagen, allein ihr könntet es jetzt nicht ertragen. Wann aber der Geist der Wahrheit zu euch kommen wird, der wird euch in alle geheime und vor den Augen der Welt verborgene Weisheit Gottes leiten. Und siehe, also ist es auch hier. Ich kann euch nicht auf einmal alles sagen, zeigen und erläutern, aber durch die Umstände wird der ewigen Wahrheit Geist in euch selbst erwecket. Und dieser wird euch alles klar machen, was euch jetzt noch dunkel und unerklärlich sein muss. Daher gehen wir nun nur schnell weiter dorthin, wo sich alle versammeln. Da wird euch allen ein mächtig Licht angezündet werden. Denn wo ein Aas ist, da versammeln sich die gewaltigen Adler. Und nun vorwärts. In ein paar Augenblicken sind wir an Ort und Stelle. Die vielen anderen Gäste, die von den Aposteln geführt werden, wie auch die Urväter, machen uns in größter Ehrerbietung Platz. Und wir treten dem großen Denkmale näher, das nahe so aussieht wie etwa eine der größten Pyramiden Ägyptens, nur nicht in dem alten, rohen Baustile. Auf der Spitze der Pyramide ist eine große Goldkugel angebracht und jede Stufe der Pyramide ist mit einem breiten Goldreife umfangen, in welchem allerlei Inschriften eingegraben sind. In die Pyramide führt von der Nordseite her nur eine Türe, durch die man ordnungsmäßigerweise ins Innere gelangen kann. Einige Ellen hinter dem Eingange sind nach rechts und links zwei Seitengänge, und noch etwas tiefer hinter diesen beiden Seitengängen befindet sich eine Treppe in die Tiefe hinab und eine in die Höhe hinauf führend. Obschon aber die Pyramide äußerlich von lauter undurchsichtigen, schweren Steinen erbaut zu sein scheint, durch die kein Licht ins Innere dieses riesigen Denkmals zu dringen vermöchte, so sind aber im Innern dennoch all die vielen Räume so gut erleuchtet, dass man alles ganz gut ausnehmen kann, was sich darinnen vorfindet. Der Herr, Cyprian, der Franziskaner, verneigt sich tiefst vor mir und richtet den Auftrag an Robert aus, der nun hier bei dieser Gelegenheit die Hauptrolle übernehmen muss. Robert kommt auch samt seiner Helena schnell zu mir und bittet mich um die Kundgabe meines Willens. Und ich sage zu ihm: Liebster Freund, Bruder und Sohn Robert, siehe, dies Museum, das du mit deiner Gemahlin nach allen Richtungen hin mit großer Aufmerksamkeit betrachtet hast, ist auch ein wesentlicher Teil deines Hauses, und ich will ihn gerade dir ganz besonders ans Herz legen. Du hast bisher schon viel getan und große Dinge vollbracht, so dass ich, mit dir hoch zufrieden zu sein, allen Grund habe. Dein Geist ist ganz in der schönsten Ordnung, aber deine Seele hat noch hier und da zu wenig Konsistenz, was auch nicht anders sein kann, weil deinen Leib die Verwesung noch nicht vollends aufgelöst hat. Aber hier ist der Ort, wo du zur vollen Konsistenz deiner Seele gelangen kannst und auch gelangen wirst. Aber es gehört so manches wohl zu beachten dazu. Siehe, der Leib eines jeden Menschen ist ein wahres Millionengemenge von allen möglichen Leidenschaften der Hölle, die in eine gerichtete Form zusammengefasst sind. Du hast doch einmal etwas von der Auferstehung der Toten wie der Lebendigen gehört, wie auch von der Auferstehung des Fleisches und auch nicht minder von einem sogenannten jüngsten Tage, an dem von mir alle, die in den Gräbern sind, auferweckt werden, entweder zum Leben oder nach ihren Werken zum ewigen Tode. Siehe, hier ist der Ort, wo ich dir diese Geheimnisse eröffnen muss, nach deiner eigenen Natur und Beschaffenheit, und durch dich dann erst allen, die hier mit dir aus nahe der gleichen Ursache hierher in die Geisterwelt gekommen sind und in deinem Hause die Aufnahme finden mussten, indem sie schon auf der Erde mehr oder weniger in deinem Geiste lebten, durch Gedanken, Gesinnungen, Worte, Wünsche und mitunter auch Werke. Du warst aus allen diesen der Erste, den ich hier aufnahm und fürs fernere Bestehen und Fortkommen sorgte. Also musst du auch hier, wo es sich um endliche Vollendung handelt, der Erste sein, der diese an sich zu bewerkstelligen anfängt und vollführt, auf dass sie dann an alle anderen übergehen kann. Ich habe es schon erwähnt, dass deine Seele noch keine eigentliche Konsistenz oder Festigkeit hat. Wie aber soll diese erreicht werden? Ich sage es dir und somit auch allen anderen. Wie ich als der Herr meine menschlichen nach euch allenthalben voranging und eine gute, unverwüstbare Bahn legte, so müsst ihr alle mir auf dieser und selben in allem nachwandeln, so ihr zum ewigen Leben wahrhaftig gelangen wollet. Ich bin nicht nur der Seele und dem Geiste nach auferstanden, sondern hauptsächlich dem Leibe nach. Denn meine Seele und mein urewigster Gottgeist bedurfte wohl keiner Auferstehung, da es doch zu der Unmöglichkeiten größten gehört hätte, als Gott getötet werden zu können. Wie ich selbst aber also dem Leibe nach auferstanden bin, als ein ewiger Sieger über allen Tod, also müsstet auch ihr alle, auch euren Leibern nach auferstehen. Denn mich als völlig Gott könnet ihr erst in eurem auferstandenen, geläuterten und verklärten Fleische anschauen. Das Fleisch aber ist ein Gericht, und dieses muss dem Fleische benommen werden, sonst es nimmer zur Festung der Seele dienen möchte. Sieh an diese Gräber, sie alle bergen dein ganz vollkommen eigenes Fleisch, gesondert nach seinen Millionen von gerichteten Teilen, aus denen es zusammengefügt war. Die Wesen, die du unter den Grabmälern entdeckt hast, sind im Grunde nur Erscheinlichkeit der verschiedenen Wünsche, Begierden und Leidenschaften, die du in deinem Fleische als gerichtete Teile deines ganzen Naturwesens beherbergtest. Diese müssen nun geläutert werden durch allerlei Mittel, um sodann deiner Seele zu einem wahrhaften, festen, lebendigen Kleide zu werden. Wie aber ich aus meiner höchst eigenen Kraft und Macht mein Fleisch erweckte, also müsstet auch ihr euch alle durch die Kraft meines Geistes in euch an dies wichtigste Werk machen und es zur wahren Vollendung bringen. Denn wer wahrhaft mein Kind sein will, der muss mir in allem gleichen und alles das tun, was ich getan habe und noch tue und tun werde. Aber nun machst du, Robert, große Augen und fragst mich in deinem Herzen: Herr, Was ist das? Wie werde ich das zu bewerkstelligen imstande sein? Geduld. Du sollst es sogleich erfahren. Siehst du vor uns diese Pyramide? Sie ist deines Leibes Herz. Wie aber das Herz, der Träger aller zahllosen Keime, zum Guten und zum Bösen ist, so ist auch dieses Denkmal in der Form einer Pyramide der Inbegriff alles dessen, was da rastete und handelte als Fleischeskraft im Fleische deines Naturwesens. Gehe du nun mit deiner Gemahlin in diese Pyramide und besehe alles wohl, was sich darinnen aufhält, in der Höhe wie in der Tiefe und an allen den Wänden. So du alles wirst besehen haben, dann komme so bald wieder zurück und sage es vor allen, was du darinnen alles angetroffen hast. Und ich werde dir dann die weitere Weisung geben, was dir zu tun noch übrig bleibt. Aber verweilen darfst du bei nichts. Sollte dich aber irgendeine Lust bei irgendeiner oder der anderen Sache länger zu verweilen anwandeln, so sehe auf deine Helena und sie wird dich davon abziehen. Nun weißt du, wie du dich zu benehmen hast, und so trete denn nun deine Wanderung in die Unterwelt, begleitet von meiner Gnade und Liebe, mutig und voll des besten Trostes an. Denn auch meine Seele musste vor der Auferstehung meines Fleisches in die Unterwelt hinabsteigen und dort alle freimachen, die da harreten im Fleische meines Fleisches nach der Erlösung. Nach diesen Worten verneigt sich Robert tiefst und tritt sogleich seine Wanderung an. Der Franziskaner aber fragt mich, ob er nicht etwa auch mitgehen dürfe. Ich aber sage zu ihm: Mein Lieber, so du ganz reif wirst, dann wird auch schon auf dich ein Gleiches zu tun kommen, wenn auch deiner Beschaffenheit wegen in einer anderen Form. Denn nicht allen ist eine und dieselbe Form entsprechend. Diese hängt von der hervorragendsten Begründung ab, die irgendeine oder die andere Seele ihrem Fleische einprägt. Bleibe du daher nur hier und warte da schön ab, was der Robert alles für Dinge hervorbringen wird. Und dadurch wirst du dann schon auch mehr oder weniger inne werden, auf welche Art du in die Unterwelt steigen wirst, spricht der Franziskaner. Herr, ist denn diese Unterwelt etwa so eine Art Vorhölle? Eigentlich sozusagen das gewisse Fegefeuer, rede ich. Ja, ja, sowas dergleichen. Aber dennoch ganz anders, als wie du es in deinem noch ziemlich römisch befangenen Herzen herumträgst, spricht der Franziskaner. Also kommt denn eigentlich doch niemand sogleich, wie man sagt, vom Mund auf in den Himmel? Rede ich. Nicht leichtlich, mein Lieber. Denn so ich selbst zur Unterwelt musste, der ich doch der Herr selbst bin, so wird schon auch ein jedes meiner Kinder es tun müssen. Denn ein jedes Obst muss eher vollkommen reif sein, bevor man es genießen kann. Blöde und unwissende Kinder meinen freilich, eine Kirsche sei schon reif, wie sie nur ein wenig gerötet aussieht. Aber der kundige Gärtner weiß es genau, wie rot die Kirsche aussehen muss, um vollends reif zu sein. Also ist's nichts, durchaus nichts mit dem vom Munde aus gleich in den Himmel kommen, wohl aber in das geistige Paradies, allwo ihr euch nun an meiner Seite befindet. Denn es ist genug, so ich zu einem Sünder sage: Sei getrost, denn heute noch wirst du bei mir im Paradiese sein. Aber nun Ruhe, denn Robert wird bald wieder da sein.